Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Dorothea Westphal.
Letztes Jahr fand in Berlin ein europäischer Autorengipfel statt. 20 Autorinnen und Autoren nahmen dazu auf dem blauen Sofa Platz und sprachen über ihr Verhältnis zu Europa. Mit dabei waren auch Dana Grigorcia und Theresia Mora. Anlässlich der Europawahl wiederholen wir Auszüge aus diesen beiden Gesprächen. Die aus Ungarn stammende Schriftstellerin und Übersetzerin Theresia Mora lebt seit 1990 in Berlin. Für ihr Werk hat sie bereits viele Preise bekommen, unter anderem den Preis der Leipziger Buchmesse, den Deutschen Buchpreis und im vergangenen Jahr den renommierten Georg-Büchner-Preis. Die schweizerisch-rumänische Autorin Dana Grigorcia debütierte 2011 mit dem Roman Baba Rada. Im vergangenen Jahr erschien die Novelle Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen, eine hinreißende Hommage an Tschechows Die Dame mit dem Hündchen. Als erstes habe ich Dana Grigorcia gefragt, welche Rolle könnte die Literatur dabei spielen, gerade in diesen Zeiten Europa eine gemeinsame Identität zu geben?
Die Literatur, ich habe es jetzt bemerkt, ich war letzte Woche noch in der Ukraine. Ukraine gehört auch nicht zur Europäischen Union, aber wenn ich an die Ukraine denke, denke ich auch an Europa, ist auch ein europäisches Land. Und auf ein Literaturfestival, auf dem ich gar nichts verstanden habe, weil ich keine slawische Sprachen verstehe. Meine Eltern haben mich in die deutsche Schule geschickt in Bukarest, eben damit ich kein Russisch lerne, hat man im Russischunterricht die kommunistische Doktrin gelernt. Aber eben, ich war in der Ukraine und ich habe all diese Lesungen meiner Kolleginnen und Kollegen besucht. Ich habe nichts verstanden, aber ich war so glücklich, da zu sein. Und irgendwie, ich habe gedacht, osmotisch werde ich das aufnehmen. Weil ich finde, Literatur wird uns retten. Literatur ist so eine Insel der Ruhe. Und ich glaube, dass eine Großzahl unserer Probleme heutzutage von der Hast, von den Verkürzungen, von dieser Atemlosigkeit kommt.
Fühlen Sie sich als Schriftstellerin auch verantwortlich für Europa also?
Ja, jetzt als Mensch und als Kulturschaffende natürlich, weil man als Kulturschaffende sich diese Ruhe nimmt, um darüber nachzudenken, was einen ausmacht, was meinen Nächsten ausmacht. Und ich fühle mich als Europäerin. Ich bin im kommunistischen Rumänien geboren, 1979. Ich war 10 bei der Wende und ich habe noch die Sehnsucht meiner Eltern mitbekommen, Europäer zu sein. Also sie haben sich hinter dem eisernen Vorhang ausgeschlossen gefühlt, nicht mehr zugehörig.
Aber es
nicht
war ein
mehr
Traum
als Europäer.
Von Europa,
und es war dieser Traum, dazu zu gehören, zu Europa. Und jetzt in Rumänien weht in jedem noch so kleinen Dorf die Fahne der Europäischen Union. Alle sind Europäer und alle hoffen natürlich, dass uns die Europäische Union retten wird von der aktuellen Korruptionsplage.
Ja, wie erleben Sie Rumänien, wenn Sie zurückgehen, wenn Sie dorthin fahren?
Bei den letzten Besuchen war ich sehr traurig, weil sich die Situation in Rumänien zum Schlechten gewendet hat. Hochkorrupte Politiker, eigentlich eine Verbrecherbande hat das Land gekapert. Und mit Hilfe der ungebildeten Leute vom Lande, die leicht zu manipulieren sind, und wegen unserer Nachlässigkeit, wegen all denen, die nicht wählen gegangen sind. Es war diese sogenannte sozialdemokratische Partei, PSD, ist an die Macht gekommen, weil nur 40% der Bevölkerung wählen gegangen ist. Und mittels Wahlbetrug. Und es ist eine furchtbare Situation. Jetzt, also die Korruption macht alles kaputt in einem Land. Die Erziehung, die Schulen, alles. Und man spürt diese Deprimierung im Land. Ich spüre sie ganz stark. Meine Schweizer Freunde und meine deutsche Freunde, die nach Rumänien fahren, spüren es nicht. Sie spüren diese Dynamik, die pulsierenden Städte und das kulturelle Leben. Und das gibt es natürlich da auch. Der Schweizer Botschafter in Bukarest, Urs Herren, hat mir letztens gesagt, ja, du siehst alles, was kaputt gegangen ist, aber ich wundere mich jedes Mal, wie viel noch da ist. Gut, das ist eine sehr schöne Einstellung, aber ich sehe, in welch einem rasanten Tempo alles niedergewirtschaftet wurde. Und das macht mich sehr, sehr traurig. Und noch trauriger macht es mich hier, dass gar nichts davon wahrgenommen wird in diesen Gegenden. Ich habe jetzt zurzeit finden große Demonstrationen in Rumänien statt, weil...
Gegen ein neues Gesetz?
Ja, das Parlament, das hochkorrupt ist, hat das Strafverfolgungsgesetz geändert in der Nacht, vorgestern Nacht. Nachts wie die Diebe gibt es ein Hashtag, danach Noab Takahotzi. Und nur damit sie bei ihren Prozessen davonkommen. Der Chef dieser Regierungspartei, der hat große Probleme mit der Justiz. Heute erscheint er vor Gericht. Also es passieren ganz schlimme Sachen und gestern wurde ein deutscher Journalist von der Polizei mitgenommen und man hat versucht, ihn einzuschüchtern. Er schreibt für die Süddeutsche, hat in Rumänien eine Produktionsfirma und hat einen Dokumentarfilm gedreht über die Demonstrationen und auch über diesen hochkorrupten Vorsitzenden der sogenannten Sozialdemokratischen Partei. Und die deutschen Medien berichten gar nichts.
Ich habe ein Zitat gelesen von einem Kollegen, einem Schriftstellerkollegen von Ihnen, von Mircea Cătărescu. Ja. Und er hat gesagt, Europa geht es nicht gut und die Länder des Ostens und des Westens gäbe es wieder. Sehen Sie das auch so? Gibt es tatsächlich große Unterschiede zwischen West- und Osteuropa?
Natürlich. Also allein schon, wenn man durch diese Länder reist. Also ich habe die große Chance als Autorin, viel zu reisen. Und ich merke, man sieht es auch an der Architektur. Man reist herum und man sieht, hier in Berlin gibt es Orte, an denen man sich treffen kann. Gibt es Berge, gibt es öffentliche Orte. Da kommt man in osteuropäische Länder und da gibt es in vielen Städten keine Orte, keine leere Orte, keine Orte, an denen sich die Menschen treffen können. Man sieht, es wird in Kultur investiert, da fährt man auf dem Land in Rumänien, da ist nichts, da gibt es ja gar nichts. Deswegen, man kann es auch an den Prozentsätzen der Buchkäufer sehen, europaweit im Vergleich. In Rumänien sind nur 2% der Bevölkerung Buchkäufer, nur 2% der
Aber
Bevölkerung.
Aber Sie haben vorhin gesagt, die Literatur kann uns retten.
Ja,
wie soll das dann gehen, wenn
das
wir so wenige Leute lesen?
Ja, das stimmt. Es ist auch ein Paradox, weil in Rumänien liest man kaum, aber alle halten Kultur an sich für sehr wichtig. Also man liest nicht und doch die Menschen kennen die Autoren vom Bild her. Also wenn ich nach Rumänien fahre, kennt man mich vom Bild her. Und als ich mein Buch, das ins Rumänische übersetzt wurde, auf einer Lesereise präsentieren gegangen bin ich in allerlei Fernseh- und Radiosendungen eingeladen worden. Und man hat mir Fragen zur Politik gestellt, zu allem, weil man der Meinung ist, dass der Autor Bescheid weiß. Also sie war so das Orakel von Delphi. Und wie wird es weitergehen mit uns, sagen sie. Und das ist natürlich etwas, was man hier im Westen nicht so hat. In Westen. Also da gilt der Autor als eine sehr wichtige Instanz, auch wenn keiner ihn liest. Aber der Autor, weil er die Zeit hat, die Muse und weil er Bücher liest und weil man Literatur an sich für wichtig hält und Kultur an sich, haben die Schriftsteller einen sehr hohen Stellenwert. Hier, wo man mehr liest,
hört man die Schriftsteller nicht.
Ja, aber die Literatur an sich wird uns retten. Also da retten die Schriftsteller.
Sollte
können
die
Schriftsteller die Rettung bringen als Schriftsteller, nicht mit ihren Büchern, aber hier, glaube ich, können uns die Bücher retten, weil Literatur differenzieren kann und die Literatur schärft den Sinn für die Unterschiede, für die Feinheiten, für die Nuancen. Literatur erzieht uns zur Empathie, weil wir uns beim Lesen eines Buches mit Figuren identifizieren oder weil wir schon beim Lesen die Bereitschaft aufbringen, uns auf andere Gedankengänge einzulassen.
Also aber das ist ja etwas, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber das ist ja etwas, was Literatur allgemein betrifft. Die Frage ist ja auch, wie könnte vielleicht die Literatur Europa retten, dieses doch sehr zerrissene Europa. Und da frage ich mich, was Sie denken, sollte die Literatur politischer werden zum Beispiel oder ist das gar nicht nötig? Wäre es besser, sich politisch zu engagieren, was Sie ja auch tun, Sie setzen sich ja für Flüchtlinge ein. Ja. Was meinen Sie, sollte sich ändern in der Literatur?
Ich war vor einem Monat auf einem Festival in St. Gallen mit einem deutschen Autor auf ein Podium und der deutsche Autor hat gesagt, für mich käme es nie in Frage, ein Buch zu schreiben ohne einer klaren politischen Botschaft. Und ich habe eben dieses Buch geschrieben und es ist eine Liebesgeschichte, die in Zürich spielt und von Kunst handelt und davon handelt, was Kunst eigentlich mit uns macht, was Kunst bewirken kann. Und seitdem sage ich immer das Gleiche, wenn man mich fragt, weil da ist es mir klar geworden, dass die Literatur nicht Zeigefingerliteratur sein muss. Literatur muss nicht rechthaberisch daherkommen und den Leser erziehen wollen, sondern Literatur an sich ist politisch, weil es die Reflexion der Welt durch den Einzelnen ist. Und in diesem Stimmgewirr, in dieser so dynamischen, hektischen Welt verliert sich oft der Einzelne. Aber in jedem Buch tritt der Einzelne wieder hervor.
Jetzt gehen wir aber ein auf dieses Buch, die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen. Das ist eine hinreißende Hommage an Tschechows, die Dame mit dem Hündchen. Sie haben ja im Grunde diese Novelle nach Zürich übertragen, denn sie spielt am Zürichsee.
Ich habe an Tschechow gedacht, weil ich einen Überfluss an Ironie fand und an Sarkasmus in der heutigen Kunst. Man schätzt so den kalten Blick, die ironische Distanziertheit in der Kunst, in der Literatur. Und ich habe so eine große Sehnsucht gehabt nach Tschechow, der die Menschen geliebt hat und der seine Figuren nie bloßgestellt hat, nie moralisiert hat, im Unterschied zu Tolstoi zum Beispiel, nicht mit kaltem Auge wie über eine Insektensammlung, also keine aufgespießte Insekten hatte, sondern wirklich mit Liebe geschrieben hat. Und dann wollte ich auch so ein Buch schreiben, auf der Kante natürlich, denn ohne Ironie, ohne alles mit der Ironie zu retten, das kann gefährlich werden, oder? Wirklich auf der Kante zu schreiben, so etwas zu wagen und eine geradlinig erzählte Liebesgeschichte.
Rollen um. Denn bei Tschechow geht es um einen Bankangestellten, einen verheirateten Bankangestellten. Deswegen sagte ich auch, er moralisiert nicht, denn in beiden Fällen, beide sind verheiratet. Ja. Er ist ein naturischer Frauenheld und er lernt eben die verheiratete Anna kennen, die in einer Provinzstadt lebt. Sie haben die Rollen umgekehrt. Es geht um eine prima Ballerina, sie ist sehr bekannt in Zürich und sie lernt einen kurdischen Immigranten kennen, der als Gärtner arbeitet und die beiden verlieben sich und es ist tatsächlich eine Liebe gegen alle Konventionen.
Ist auch eine unmögliche Liebesgeschichte wie bei Tschechow. Bei Tschechow hat es gereicht, dass sie beide verheiratet, aber nicht miteinander. Heutzutage ist das kein Problem mehr, also ist das nicht die große Hürde. Aber was ist, wenn die Menschen aus unterschiedlichen Welten kommen und eine ganz andere Lebens- und auch eine andere Kunstauffassung haben?
Frau Gregorcza, eigentlich leben Sie ja eine ganz typische europäische Existenz. Also Sie sind, für viele gilt das ja inzwischen, dass Sie eine verschiedene andere Herkunft haben, dass Sie in verschiedenen Sprachen sich zu Hause fühlen, dass Sie verschiedene Kulturen kennen. Ihr Mann ist Grieche, Sie sind in Bukarest geboren und leben jetzt in Zürich. Wenn wir von einer Literatur sprechen, die das möglicherweise mit aufnimmt oder abbildet. Was bedeutet das? Ist das dann eine Literatur, die genau diese Erfahrungen auch widerspiegelt? Sie haben ja gesagt, in Ihren ersten beiden Romanen, die spielen in Bukarest, in Rumänien, ja. Dieser jetzt in Zürich. Also ohne autobiografisch zu sein, aber wäre das vielleicht das Besondere einer europäischen Literatur?
Natürlich, also ohne autobiografisch zu sein, die Fantasie ist autobiografisch. Also irgendwie komme ich dazu, mich mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Und natürlich wird man inspiriert von dem, was man als Kind erlebt hat, von dem Leben in Unfreiheit, von dem Leben in der sogenannten Transition, von den Reisen, von den Menschen, die man trifft. Man vergleicht die unterschiedlichen Länder, die Lebensweisen, die Lebensanschauungen. Und natürlich wird man beeinflusst. Wobei ich sagen muss, dass ich die Gnade der Zeit erfahren habe. Also ich war 10 bei der Wende und ich konnte auch dank der Ausbildung mich so leicht bewegen in Europa. Das ist nicht die Regel, das ist die Regel in unseren Kreisen, oder? Die wir die Chance hatten, eine Ausbildung zu genießen und die wir auch erzogen worden sind im Sinne des Genusses. Oder eines Genusses. Wir reisen, um zu genießen, um zu erfahren, um uns zu erfahren. Und das kann man zum Beispiel als Europa nennen. Aber dann würde man all die Menschen an den Rändern vergessen. All die Menschen, die diese Erfahrung nicht machen können.
Mein nächster Gast auf dem Europäischen Autorengipfel ist Theresia Mora, vielfach preisgekrönte Autorin und Übersetzerin. Und Europa gehört gewissermaßen zu ihrer Biografie dazu, denn sie ist damals im kommunistischen Ungarn geboren und aufgewachsen und kam dann 1990 nach Berlin und schreibt auf Deutsch. Als Sie damals in Ungarn lebten, Frau Mora, wie war da die Idee von Europa? Hatte man da eine Idee von Europa oder wie war das? Man war ja abgeschnitten.
Nein, ich glaube, also Europa, so wie wir heute darüber reden, so als Idee nicht. Also ich dachte tatsächlich in diesen Blöcken, wie man es gelernt hat.
Ja, Ost und West?
Ost und West. Wer sind unsere Das ist kein Witz, Anekdote. Ich im Kinderhort, was weiß ich, mit 7 Jahren, und der Horterzieher fragt uns, wir sollten sagen, welche Länder unsere Freunde und welche unsere Feinde sind. Aber wir waren noch nicht so richtig auf Linie. Und deswegen, ich kann mich deutlich daran erinnern, dass die Kinder alles Mögliche reingerufen haben. Und wir ungarischen Kinder in der Nähe der österreichischen Grenze hatten häufig Verwandte in Österreich oder gar in der Schweiz. Ja? Und dann wurden auch Länder wie Österreich und Schweiz gerufen. Und man hat uns mitgeteilt, nein. Das sind nicht unsere Freunde. Und wir, aha. Naja, also so lief das. So lief das im Grunde. Und das war im Grunde die zwei großen Zentren der Welt waren die Sowjetunion, von der zu lernen siegen lernen hieß. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Und auf der anderen Seite die USA. Und das waren die Bösen so. Also das ist das Europa als solches kam nicht vor. Und ich glaube auch die großen westeuropäischen Länder, also Deutschland spielte keine Rolle, es gab kein Deutschland so.
Also das, aber Österreich war ja nah. Sie sind ja in der Grenzstadt Sopron geboren, aufgewachsen.
Ja, aber ich glaube, es war nur deswegen nah, weil wir es quasi sehen konnten. Ne? Das ist, oder auch weil Familien auch voneinander getrennt worden sind. Und respektive meiner Familie war es ja so, wir gehören zu der deutschsprachigen Minderheit. Und in dem Dorf, wo ich herkomme, das war früher ein vollständig deutschsprachiges Dorf. Und 1947 wurde halt die Bevölkerung vertrieben, das heißt 90% von denen. Das ist, wie der Zufall so spielt, wer durfte bleiben. Also eigentlich waren meine Urgroßeltern auch auf der Liste. Sie standen mit ihrem Bündel vor dem Haus und dann hieß es, nee, ihr jetzt doch nicht. So ist es dazu gekommen, dass wir überhaupt Ungarisch gelernt haben. Ja, also meine Urgroßeltern konnten es nicht. Meine Großmutter hat es als Erwachsene gelernt, meine Mutter im Kindergarten und ich halt von Anfang an. Warum erzähle ich das? Achso, wegen dem ganzen Vertriebenen dann. Die wurden ja nicht nach Österreich, sondern weiter weg nach Deutschland vertrieben, damit die Verbindungen nicht so bestehen oder dass sie nicht leicht zurückkommen können. Aber dadurch war ständig dieser Fokus, wo sind die anderen? Und es wurde halt geschrieben und besucht, und also von denen uns, also nicht wir die, aber die kamen manchmal zu Besuch. Also deswegen war das präsent, aber von einer europäischen Idee konnte überhaupt nicht die Rede sein.
Und wie erleben Sie Ungarn jetzt, wenn Sie zurückgehen
oder fahren? Ich war gerade da, jetzt Anfang Juni ist nämlich in Budapest die Buchwoche. Warum war ich da? Nicht wegen des Missverständnisses, ich sei eine ungarische Autorin, sondern weil die Übersetzung nicht eher fertig war. Aber ich war jedenfalls da und mein Erlebnis ist ein ganz exotisches im Grunde. Also dieses merkwürdige Erlebnis, dass Sie in einem Land sind, dessen Sprache Sie sprechen und zwar noch relativ gut und vor allen Dingen verstehen Sie alles, was Ihnen gesagt wird. Und dennoch haben Sie das Gefühl, irgendwo zu Besuch zu sein, wo Sie, was irgendwie ganz anders ist als das, was Sie erwartet haben. Also ich war in Budapest und der Eindruck, wenn Sie aber da sind, ist dann schon wie im Grunde eine westlichen Großstadt. Ja? Also alles, was Sie sehen, sehen Sie auch hier. Und ich war die ganze Zeit auf der Suche nach dem Bild, was für die Ungarn selbst besteht, in ihren Medien zum Beispiel, wo sie sich als, keine Ahnung, als anders als der Westen beschreiben oder unzufrieden sind, sich nicht reich genug fühlen, sich nicht
auch nicht europäisch fühlen?
Ja, nicht mittendrin genug fühlen, nicht anerkannt genug fühlen und so weiter. Und ich habe aber das Gefühl, dass sie auf relativ hohem Niveau jammern, ehrlich gesagt. Natürlich gibt es in Ungarn große, große Armut auf dem Lande. Normalerweise, wenn ich nach Hause komme, bin ich allerdings nicht in Budapest, sondern auf dem Dorf, wo ich herkomme. Das ist, wie gesagt, ganz im Westen des Landes und da erlebe ich es auch so, dass wenn ich das mir angucke, blüht alles. Es ist nicht so wie zu meiner Kindheit, es ist nicht alles grau und depressiv und arm und abgeschlossen und Riesenlöcher in der Straße, sondern eigentlich alles immer schöner. Und mein Problem ist bloß, es ist so lange gut, solange ich mich mit den Leuten nicht unterhalte. Ich glaube, alle wissen von mir, dass ich, das ist ein kleines Dorf, dass ich Schriftstellerin bin, also vermutlich linksliberal, also vermutlich Judenfreundin und Ausländerfreundin und also all das, was in Ungarn gehasst wird. Mhm. Und ich rede da nicht nur vor mich hin. Gerade gestern habe ich eine neue Statistik gelesen, wo man so eine Umfrage gemacht hat, wer von den Wählern der ungarischen Parteien ist wie antisemitisch. Ich kann Ihnen die Zahlen mitteilen, also selbst bei der linkesten Partei sind noch 8% stark antisemitisch. Und bei den Rechten können Sie sich denken, also ja, da ist es wahrscheinlich Kriterium, um aufgenommen zu werden. Das heißt, es herrscht also eine Diskrepanz zwischen der Lebensweise, die man führt, und der Gedankenwelt. Also das ist etwas, was mich frappiert und wo ich auch nicht dahinter steigen kann, wie es dazu kommt. Zum einen eine europäische Lebensweise zu führen, auch mit Reisen und mit dem Wunsch und auch teilweise der Möglichkeit zu konsumieren. Und die Kinder sollen Fremdsprachen lernen, denn ohne Fremdsprache wirst du in der heutigen Welt nichts mehr. Andererseits, keine Ahnung, sich nicht verstanden zu fühlen von der EU und nichts zu tun haben zu wollen mit all diesen Fremden, die nebenbei gesagt überhaupt nicht da sind.
Sehen Sie da die Gefahr, dass Europa tatsächlich auseinanderbrechen könnte, dass die Krise so groß ist oder dass vielleicht auch angesichts des Drucks, der jetzt von außen kommt, also die Welt verändert sich ja tatsächlich, dass da noch eine Chance besteht, dass man doch zusammenrückt, vielleicht auch gerade in der Flüchtlingsfrage?
Also ich denke, dass der Großteil dessen, was aus Ungarn so kommt, an Äußerungen, an ausländerfeindlichen oder homophoben oder sexistischen etc. Äußerungen, das ist hauptsächlich Hysterie. Ne? Also dieses im Grunde so ein pubertäres Verhalten, sich abzugrenzen, ja, zu zeigen, wir sind anders und wir sind auch wer und wir haben auch unsere Meinung und wir lassen uns nichts vorschreiben. Aber im Wesentlichen glaube ich, dass die allermeisten, ich glaube, da habe ich auch eine Statistik gelesen, das ist auch so um die 70%, sagen schon, also wir sind schon Teil von Europa. Natürlich sind wir Teil von Europa, ja. Erstens sind wir nicht der Balkan und zweitens sind wir nicht Osteuropa, wir sind Mitteleuropa, ja. Und wenn du sagst Mitteleuropa, dann rückst du dich ja selbst in die Mitte dieses Kontinents und wir sind ja fast Wien quasi. Aber auf der anderen Seite lassen wir uns deswegen nicht diktieren, wie wir zu sein haben. Also das ist so ein merkwürdiger Zwiespalt, so wie tatsächlich ein nicht ganz erwachsen geworden sein. Aber ich glaube dennoch, dass am Horizont doch diese Idee, dazuzugehören, stärker ist als die Idee, nicht dazuzugehören. Denn ich glaube, das wäre ein absoluter Schock und fürchterlich, wenn es plötzlich hieße, ihr dürft nicht mehr mitspielen. Das wäre absolut fatal für das Land. Nicht nur finanziell, weil man kann sich Geld auch von Oligarchen aus dem Osten holen. Also so ist es ja nicht. Es ist vor allem sozusagen ideell wäre es ein sehr großes Problem, weil es gibt ja durchaus noch auch die Leute, die sich als Europäer fühlen oder sogar als Weltbürger. Und das sind ja meistens unsere Schriftsteller und unsere Intellektuellen.
Wie spiegelt sich denn in Ihrer Literatur dieses Europäischsein? Es fällt schon auf. Also in Alle Tage zum Beispiel, nicht so, dass das autobiografisch sei, überhaupt nicht, sondern in Alle Tage beschreiben Sie ein Migrantenschicksal von Abel Nehmer, der eben aus Ungarn nach Berlin kommt und 10 Sprachen spricht. Da zeigt sich schon die Vielfalt eigentlich in dieser Figur.
Ja, im Übrigen kommt er nicht aus Ungarn, er kommt aus einem Bürgerkriegsland, wo er ethnischer Ungar ist, also er ist dort in einer Minderheit. Die Vorlage für diese Figur waren junge Männer, die ich hier während des Studiums in Berlin kennengelernt habe. Sie kamen aus dem ehemaligen Jugoslawien zum Studieren nach Berlin und dann hieß es, kommt ja nicht wieder zurück, weil da ist der Krieg ausgebrochen. Ja? Und einige von denen waren Ungarn, die noch dazu in der Situation waren, also ich bin hier ja nur die Minderheit, ja? Also bei welcher Armee soll ich mich jetzt hier anschließen? Also wenn ich wählen könnte, gar keiner. Weil das ist irgendwie ist es blöd, ja. Also das war der Ausgangspunkt, weil das war für mich, wenn ich daran zurückdenke, also was hat mich Anfang der 90er, als ich hier studiert habe, am meisten schockiert? Und das war dieser Krieg in der unmittelbaren Nachbarschaft und dieses es nicht geschafft zu haben, dass mehrere Ethnien ein Land zusammen am Laufen halten, ja. Und das war wirklich niederschmetternd und schockierend. Also was sich natürlich immer durch meine Bücher durchziehen wird, ist dieses, was mir aufgefallen ist, ich mache das nicht absichtlich, aber meine Figuren bewegen sich wahnsinnig gerne durch die Welt. Sie fahren, sie gehen, sie...
Wie Darius Kopp zum Beispiel.
Darius Kopp zum Beispiel.
Im zweiten Teil der Trilogie Das Ungeheuer fährt er durch ganz Europa, ganz Europa sogar, um die Asche seiner Frau zu bestatten.
Also ja, und dieses... wenn ich darüber nachdenke, wenn ich dieses Buch, was weiß ich, 3 Jahre später geschrieben hätte, es kam 2013 raus, ja, und da waren die meisten Grenzen ja offen. Und das heißt, das wurde nicht zum Thema des Buches, jetzt komme ich wieder an eine Grenze und was ist jetzt? Und es gab auch nicht diese ganzen Flüchtlingsströme, sondern da konnte sich ein Individualist in die Richtung bewegen, in die er lustig war, ja, wo er es hintrieb. Er konnte unentschlossen sein, er konnte es auf sich zukommen lassen.
Es gibt ja inzwischen viele Menschen, ich wollte gerade sagen Autoren und Autorinnen, aber auch überhaupt viele Migrationsschicksale, also Menschen, die einfach ganz natürlich mit verschiedenen Sprachen aufgewachsen sind, mit verschiedenen Sprachen leben, auch in verschiedenen Kulturen sich auskennen. Und bei Ihnen sieht man, finde ich, ganz deutlich, dass das auch sich in Ihrer Literatur abbildet. Ist das vielleicht so etwas, was zunehmen wird, dass man also dann vielleicht von einer europäischen Literatur sprechen könnte, die sich da entwickelt, dass sich einfach da etwas verändert durch diese verschiedenen Biografien.
Das wollte ich noch erzählen, weil es mir neulich aufgefallen ist, ich habe in den letzten 2 Jahren 4 Bücher übersetzt, aus dem Ungarischen ins Deutsche, und alle 4 Autoren haben keinen rein ungarischen Hintergrund. Ja? Also einmal habe ich Zoltán Donyi übersetzt für Sokamp, er ist Ungar aus der Vojvodina, also aus Serbien. Dann habe ich übersetzt Attila Bortis, der ein Ungar aus Siebenbürgen ist. Dann habe ich übersetzt Zsófia Bán, die in Rio de Janeiro geboren worden ist, dort in eine amerikanische Schule gegangen ist, dann in Skadar, Ungarn zurückgeschleppt worden ist von ihren Eltern, wo sie Russisch lernen musste und Ungarisch erst richtig, also weil sie konnte ja nur Ungarisch sprechen. Und Nummer 4 ist András Folgács, dessen Eltern in Siebenbürgen respektive in Palästina geboren worden sind mit Muttersprache Hebräisch bzw. Jiddisch. Warum erwähne ich das? Weil ihre Bücher handeln nicht davon, aber die Spuren all dessen sind dennoch in dem Buch vorhanden. Das heißt, die Frage auch immer, was ist ein Ungar, wird ständig gestellt. Das ist ein Ungar.
Ja. Hier steht Ihr neues Buch, also ganz neu ist es nicht, von 2016, ein Erzählband. Da wollte ich Sie doch zum Schluss jetzt noch fragen, wir kommen ja zum Schluss unseres Gesprächs so langsam. Da sind Sie wieder zur Form der Erzählung zurückgekehrt, wie ganz am Anfang mit Ihrem ersten Buch. Was hat Sie daran gereizt?
Oh, dass es kein Roman war. Ich hatte 3 lange Romane geschrieben, was mich auf eine Weise ausgelaugt hat, wie ich es nicht angenommen hätte. Und ich habe gemerkt, dass ich habe das als Jungbrunnen benutzt.
Tatsächlich so eine harte Erholung.
Ja, nee, aber auch weil, also die letzten 2 Romane gehörten ja zu einer Trilogie. Das heißt, ich war schon sehr lange Zeit mit denselben Figuren unterwegs. Und dann dachte ich mir, aha, und jetzt nehmen wir hier, genauso wie in den Romanen, die Nebenfiguren extrem hilfreich sind, um mit der Hauptfigur klarzukommen. Nehmen ein paar andere Figuren, die eh schon darauf warten, dass sie ihre Geschichte bekommen. Also die sind mir nicht alle im Laufe des Jahres 2015 eingefallen, im Gegenteil. Nimm die und sie werden dir neue Wege zeigen, also neue Geschichten und neue Arten, es zu erzählen. Und du wirst ganz frisch daraus hervorgehen. Und genau so kam es.
Wissen Sie schon, wann der dritte Band Ihrer
Trilogie? Oh ja, nächstes Jahr. Oh, okay. Ich mache es Ende dieses Jahres fertig.
Ja.
Deswegen bin ich jetzt auch so aufgedreht. Ich bin jetzt in dieser Phase, wo es fertig wird. Und dann kommt es nächstes Jahr.
Wir sind gespannt. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Theresia Mora, hier bei uns beim Europäischen Autorengipfel.
Danke.
Auf den blauen Sofa.
Letztes Jahr fand in Berlin ein europäischer Autorengipfel statt. 20 Autorinnen und Autoren nahmen dabei auf dem blauen Sofa Platz und sprachen über Europa, darunter Dana Grigorcia und Theresia Mora. Anlässlich der Europawahl wiederholten wir Auszüge aus beiden Gesprächen. Das neue Buch, der dritte Band ihrer Trilogie um Darius Kopp, den Theresia Mora gerade fertiggestellt hatte, wird im Herbst im Luchtehand Verlag erscheinen.